Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast könnt ihr alle 14 Tage rund um das Thema Frauen und Kinder auf allen gängigen Plattformen online abhören.
Ja, und wir freuen uns, dass wir heute Katharina Mohr aus unserer Nachbarschaft haben. Katharina, du kommst aus Emden und du bist die Geschäftsführerin des Ökowerks, eine ökologische Bildungsstätte, ein riesengroßes Gelände hier bei uns in der Nähe. Und was es damit auf sich hat und über deinen Werdegang, wir können ja schon mal ein bisschen spoilern, du bist eigentlich Juristin, da musst du uns mal erklären, wie man als Juristin Geschäftsführerin eines Ökowerks wird. Wir freuen uns ganz doll, dass du heute Morgen Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
Ganz vielen Dank euch für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch, liebe Susanne und liebe Ute.
Ja, Katharina, lass uns mal gucken. Ich habe gerade schon gesagt, du bist eigentlich von deiner Ursprungsausbildung Juristin, aber ich glaube nicht mit so ganz viel Leidenschaft, sondern hast deine Talente erst so im weiteren Werdegang entdeckt. Erzähl uns doch ein bisschen was über deinen Werdegang.
Ich habe Jura studiert, obwohl ich eigentlich Journalistin werden wollte. Ich habe in Hamburg Abitur gemacht und habe ein Praktikum bei der Hamburger Morgenpost gemacht. Und da haben mir alle jüngeren und älteren Journalisten gesagt, also bevor du Journalismus machst, studier am besten erstmal etwas. Und mir sind nicht so recht viele Fächer eingefallen. Mein Vater ist Anwalt gewesen und wir haben natürlich immer auch über das Thema viel gesprochen und dann habe ich es einfach gewählt. Aber es war, wie ganz oft übrigens bei Juristen, jetzt nicht so die Leidenschaftsentscheidung, sondern ein bisschen, ja, man kann es ja mal versuchen damit.
Bei mir war es das Gegenteil. Mein Vater ist auch Jurist und ich habe gedacht, das mache ich gleich mal gar nicht.
Was hast du für Erfahrungen gemacht? Also mein Vater hat sehr viel gearbeitet. Der ist morgens um 7 aus dem Haus gegangen und um 19 Uhr wiedergekommen, hat auch jeden Samstag gearbeitet und unser Familienleben war davon sehr stark geprägt. Das Studium, muss ich sagen, fand ich auch wirklich so zäh. Ich habe mich da so durchgequält und wollte dann danach auch mit Jura nichts mehr zu tun haben. Bin wieder in den Journalismus gegangen, habe bei der Welt am Sonntag in Berlin angefangen, weil ich da jemanden kannte, der mich da so reingeschleust hat, ohne jetzt Vertrag. Man nennt das dann so feste Freie. Klingt immer ganz cool. Und habe da einfach angefangen, für die Welt am Sonntag Redaktion zu schreiben. Und ich wusste aber, und das weißt du natürlich auch, wenn dein Vater auch Jurist gewesen ist, dass mit dem ersten Staatsexamen in Deutschland nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und nach 2 Jahren habe ich mir dann gesagt, okay, ich muss das noch durchziehen, ich muss noch das Referendariat machen. Und das war dann letztlich aber mein Glück, weil ich da den Schwerpunkt Umwelt- und Verwaltungsrecht gewählt habe oder Verwaltungsrecht und dann auch über ein Praktikum bei einer Kanzlei in Potsdam in diese Umweltrechtsschiene reingekommen bin. Und das Thema hat mich gepackt, hat mich interessiert, war das erste Mal in meiner juristischen Ausbildung, dass ich dachte, ja, das ist wirklich ein Thema, für das ich mich auch begeistern kann. Und diese Kanzlei, bei der ich gearbeitet habe, hat mir dann auch nahegelegt zu promovieren, hat mir da auch sehr bei geholfen, einen Doktorvater zu finden. Und das war dann halt auch im Umweltrecht. Also da war thematisch schon mal diese Schiene so ein bisschen vorgezeichnet.
Also Umweltschutz, was begeistert dich an diesem Thema? Umweltschutz, wir werden es ja gleich noch sehen. Was du jetzt machst, ist Umweltschutz im Kleinen und ganz Konkreten. Was ist es, was dich an diesem Thema packt?
Ich finde oder fand es interessant, wie sich unsere Gesellschaft eigentlich dahin entwickelt hat, Regularien zu entwickeln für den Umgang mit der Umwelt. Das gab es schon recht früh, das wissen viele gar nicht so, dass man angefangen hat, Gewerbebetriebe sozusagen zu regulieren. Also was dürfen die so eigentlich in die Umwelt ausstoßen? Das war erstmal nur Gewerberecht. Und in den 70er Jahren ist dieses, was wir heute unter Umweltrecht verstehen, also bundesumweltrechtliche Gesetze sind entwickelt worden, die dann schon sehr konkret auch geregelt haben, welche Schutzmechanismen eben vorgenommen werden müssen, insbesondere von der Industrie, damit Wasser, Luft und Boden nicht zu stark verunreinigt werden. Und in dieser Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, haben wir Wirtschaftsunternehmen vertreten, sehr viel Tiermast, also insgesamt gerade diejenigen, die nun, sagen wir mal, auch eine schwierige Rolle in dem Thema haben, weil ja sehr viele Emissionen aus der Tierhaltung in die Umwelt gelangen. Und ich habe, glaube ich, da auch schon gemerkt, dass ich das nicht immer einfach fand, diese Seite zu vertreten. Dass ich irgendwie dachte, also ich glaube, die andere Seite wäre irgendwie für mich, mein Herz und mein Gefühl schöner. Nichtsdestotrotz bin ich dann auch erstmal in diesem Kanzleirahmen geblieben. Auch später in Frankfurt haben wir Infrastrukturprojekte begleitet, die eigentlich auch immer viel Auswirkungen auf insbesondere auch Menschen, aber auch die Umwelt haben. Und erst bei der IHK-Dachorganisation, also DIHK, die DIHK heißt die heute, bin ich in Berührung gekommen mit Projekten, wo es darum ging, Unternehmen nahezulegen, was sie eigentlich machen können, damit sie die Umwelt mehr schützen. Und das hat, da habe ich echt Feuer gefangen, muss ich sagen. Also das fand ich richtig gut.
Und ich glaube, da hast du auch so ein bisschen nochmal deine Stärken entdeckt. Juristerei ist ja so sehr, detailorientiert und so weiter. Und du hast aber, glaube ich, gesagt, so dieses Netzwerken, Projekte leiten, Fäden zusammenhalten, schreiben, hast du uns vorhin ja schon berichtet, dass das eigentlich die Dinge sind, die du gut kannst. Und ich glaube, da warst du bei der IHK oder erst DIHK und dann schließlich bei der IHK in Emden, irgendwie ganz gut aufgehoben. Und da konnten deine Talente ganz gut so zur Wirkung kommen irgendwie oder zur Entfaltung.
Genau so war das. Die DIHK in Berlin ist ja sozusagen ein Player in diesem politischen Geschäft. Man hat sehr viel mit den Ministerien zu tun, mit Wirtschaftsverbänden, mit der Industrie, also mit Menschen, die Unternehmen vertreten. Und mir hat das Spaß gebracht, erstmal die juristische Sprache zu übersetzen, so dass jedermann versteht, der sich auch nicht unbedingt mit den Gesetzen, mit den Gesetzestexten, die ja wirklich auch immer, also nicht so einfach zu verstehen sind, beschäftigen möchte. Das war unsere Aufgabe da. Und das Netzwerken, das Überlegen, wie können wir denn Menschen eigentlich begeistern für dieses Thema, das hat mir eben gut gefallen. Und zu unseren Aufgaben, wir waren ja alles Referenten, relativ jung, gehörte auch Veranstaltungen zu organisieren, also Menschen dann auch einzuladen, sowas alles auf die Beine zu stellen. Und das, da habe ich gemerkt, ich bin eben viel mehr Generalist als so Spezialist, der sich jetzt wirklich zum letzten Komma, bis zum letzten Satz, bis zur letzten Auslegung, wie man das in der Juristerei machen muss, jetzt mit einem rechtlichen Problem gut beschäftigen kann und möchte.
Ja, und dann bist du, glaube ich, deines Mannes wegen hier Richtung Ostfriesland gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war vielleicht so der Weg dann am Ende zu dem, worüber wir gerne sprechen wollen. Du hast gesagt, du bist Geschäftsführerin jetzt des Ökowerks. Ich glaube, jetzt so durch das, was wir gerade besprochen haben, ist schon so klar, dass das eigentlich eine schöne Konsequenz deines Lebenswegs jetzt ist oder wo du Dinge vielleicht gut zusammenbringen kannst, nämlich einmal dieses Interesse für Umweltschutz, aber auch das Netzwerken, Projekte machen, Menschen begeistern. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal erzählen, was ist eigentlich das Ökowerk?
Das Ökowerk ist ein Umweltbildungszentrum in Emden, aber es ist nicht nur für Emden, sondern auch für ganz Ostfriesland gegründet worden und hat von Anfang an das Ziel verfolgt, insbesondere Kinder für die Beschäftigung mit der Natur zu begeistern. Ende der 80er Jahre ist es durch eine glückliche Fügung entstanden, weil mehrere, auch damals junge Menschen, nach Emden gekommen sind, die mit dem Umweltbereich im weitesten zu tun hatten und aus anderen Bereichen Deutschlands das schon kannten, dass es Aktivitäten in dieser Richtung gibt, dass es auch Organisationen gibt, die Kindern, Menschen jeden Alters die Natur näher bringen wollten. Und es gab hier ein brachliegendes Gelände von einem Klärwerk, mit dem die Stadt nichts vorhatte. Und da hat eben insbesondere ein Mann, der auch heute noch unser Vorstandsvorsitzender ist, die Idee gehabt, wir gründen hier ein Umweltbildungszentrum für Kinder. Und das machen wir ja bis heute. Also bis heute ist unsere Kernkompetenz und auch unsere Aufgabe als gemeinnützige Stiftung, das ganze Jahr über mit Kindern in Berührung zu kommen zum Thema Naturschutz. Wir haben das aber auch noch ein bisschen ausgeweitet. Wir machen auch sehr viel zum Thema Energie. Wo kommt unsere Energie her? Wie können wir sparen? Wie verwenden wir sie auch in unserem Alltag? Und das treibt uns eben jetzt seit fast 40 Jahren an. Das ist so unser Hauptziel und Hauptzweck.
Ich finde, wenn du das so erzählst, dann stellt man sich gar nicht vor, was das für ein riesiges und beeindruckendes Gelände ist. Und ihr habt, also ich war selber schon mehrfach da, ihr habt ja irre viele Apfelsorten da, ihr habt, also das, ich weiß gar nicht, wie groß dieses Gelände ist, aber es ist irgendwie nicht ein kleiner Garten oder so, was man sich jetzt vielleicht so vorstellt, nachdem du das so bescheiden erzählst, sondern das ist wirklich ein riesiges Gelände, auf dem man sehr, sehr viele Dinge erleben kann. Vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen anfassbarer machen, weil es wirklich so, so toll ist.
Es ist so toll und das war es auch, was mich damals so angezogen hat an dieser Organisation. Das ist heute ein Gelände von knapp 70.000 Quadratmetern, also 7 Hektar. Und das ist über die Jahrzehnte gewachsen. Und ich finde, am Ökowerk sieht man auch so besonders schön, was entstehen kann, wenn viele Menschen mit guten Ideen die Freiheit haben, etwas zu gestalten, obwohl die Mittel nicht reichlich waren, sagen wir mal so. Also angefangen hat es eben wirklich nur in diesem kleinen Vorgarten, sag ich jetzt mal, vor dem alten Klärwerk. Und mit diesem Engagement und diesem Schwung und dieser Bereitschaft, so viel zu tun, hat sich auch die Stadt Emden über die Jahre und Jahrzehnte überzeugen lassen. Boah, das ist hier wirklich, das ist keine Eintagsfliege, sondern das ist etwas, wofür es sich lohnt, dass wir das auch unterstützen. Und so sind dann einmal ungefähr 35.000 Quadratmeter und dann nochmal ungefähr die gleiche Größe hinzugekommen an Ackerflächen, die verpachtet waren und dann eben von der Stadt an die Stiftung Ökowerk Emden, die wir heute sind, geschenkt worden sind. Und ich finde das immer so schwierig, das verbal zu beschreiben. Du kennst es ja selbst und es ist so ein besonderes, abwechslungsreiches, naturnahes, aber trotzdem auch gepflegtes Gelände, auf dem wir ja versuchen, ganz viele verschiedene Lebensräume auf einem, ja, am Ende trotzdem immer noch kleinen Gelände zu zeigen. Und genau, dieser Apfelgarten ist eben auch wirklich was ganz Besonderes mit mehreren hundert verschiedenen Apfelsorten. Der ist jetzt 14 Jahre alt. Aber auch in den anderen Bereichen lässt sich eben so viel Verschiedenes entdecken, von kleinen Wäldchen über eben ganz verschiedenen Beeten, aber auch Bereiche, die wir einfach verwildern lassen sozusagen und auch schauen, was kommt da eigentlich hoch hier in unserer Region im Nordwesten Deutschlands. Und für die Kinder ist, glaube ich, das besonders schön, dass es auch so, wir haben es ja auch so ein Geländerelief gestaltet. Es ist ja nicht ganz platt, es gibt Hügel und man kann sich verstecken, es gibt ein Labyrinth und ja, es gibt eben so viel zu entdecken und zu machen und es hat so einen Zauber, finde ich. Also ich finde es immer noch. Ich finde es jetzt immer noch, obwohl ich jetzt seit fast 6 Jahren fast jeden Tag da bin, denke ich immer noch, wenn ich da hinkomme, boah, irgendwas ist hier. Und wenn es vielleicht das Engagement war, was da auch von vielen Menschen auf sehr persönliche Art und Weise reingesteckt worden ist, was davon auch zurückstrahlt. Mal ganz abgesehen davon, dass die Natur selbst ja auch einfach was mit uns macht. Also eine positive Wirkung auf uns hat.
Da habe ich mal eine Frage zu, weil du sagst, ihr seid jetzt eine Stiftung, aber das Ganze muss ja auch mal irgendwie angefangen haben, wahrscheinlich nur ehrenamtlich, nehme ich mal an. Wie finanziert ihr euch?
Du hast recht, es hat mal angefangen ganz klein, es wurde von der Stadt so ein bisschen unterstützt mit, damals hieß das Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ABM-Maßnahmen und dann haben sich erstmal Ehrenamtliche zusammengefunden. 94 ist ein Verein gegründet worden, dann mit Mitgliedern und Mitgliedsbeiträgen, aber das hat auch nicht gereicht, um das Interesse, was dann wirklich auch kam von Schulen, von Kindergärten, sagen wir mal finanziell, ne, auch auf die Beine stellen zu können oder erfüllen zu können. Und als die Stiftung gegründet worden ist, das war 2008, hat die Stadt einen Zuschuss, einen freiwilligen Zuschuss zugesagt. Der lag damals, glaube ich, bei 165.000 Euro. Und damals war das Ökowerk, ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele, aber es waren deutlich unter 10 Stellen. Es war irgendwas zwischen 2 und 6 Menschen. Und das hat aber auch nicht gereicht für das, wie es dann gewachsen ist. So. Und heute ist der Status quo, dass wir im Grunde 4 Säulen der Finanzierung haben. Wir haben immer noch einen Zuschuss der Stadt Emden, der mittlerweile auch ein Viertel unseres Haushalts abdeckt. Dann haben wir natürlich auch die Umweltbildung, mit der wir pro Kopf ja einen kleinen, bescheidenen Betrag, aber dennoch auch einen Betrag erhalten. Wir machen mittlerweile sehr große Förderprojekte, also von der EU sozusagen als größter Fördermittelgeber bis hin zur Stadt Emden, aber auch mit dem Land, mit dem Bund. Und wir haben einen Spender- und Sponsorenkreis aufgebaut, der auch kontinuierlich wächst. Also das sind so die Hauptsäulen, aber es ist immer ein wirklicher Kampf und wir können auch nie sicher sein, nächstes Jahr läuft es auch so und übernächstes Jahr wissen wir es erst recht noch nicht. Es ist ein Dauerbrenner, das Thema Finanzierung, so wie bei auch wahrscheinlich fast allen kulturellen Einrichtungen hier, jedenfalls in unserer Region, denn wir haben ja jetzt, sagen wir mal, nicht ein Mäzenatentum hier zur Verfügung, wie es vielleicht in Städten wie Frankfurt, wo ich ja mal gearbeitet habe, München, Hamburg oder so der Fall ist, ne? Das ist schon.
Aber ihr habt euch, glaube ich, ganz gut vernetzt, wenn ich so sehe, ne? Es gibt irgendwie ein Fest der Serviceclubs, wo dann die Einnahmen zu euren Gunsten gehen oder so. Oder ich sehe auch immer wieder, dass die Rotarier euch unterstützen. Und das finde ich ist toll. Das ist auch eine Kraft in dieser Region, Netzwerke zu bilden, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir haben ja auch so eine Überlegung, dass wir unsere Damen von Mojetiden, unserem Projekt gegen Altersarmut, einmal eure Bildungsstätte erleben lassen und dann vielleicht irgendwie einen schönen Nachmittag da gestalten können. Insofern ist das einfach sehr, sehr schön, diese Kooperation und diese gegenseitige Unterstützung zum Wohl des Ökowerks, aber letztendlich auch zur Vernetzung all dieser Aktivitäten in der Region. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Zahlen sagen. Du hast gerade gesagt, wie viele Mitarbeiter es sind. Weiß ich nicht, sind das ungefähr 10 oder sind das inzwischen sogar mehr?
Inzwischen sind wir 21.
Davon, oh, Wahnsinn.
Ja, davon sind 2 freiwilliges ökologisches Jahrstellen, also immer 2 junge Leute. Und wir haben pro Jahr ungefähr 4.500 Kontakte zu Kindern. Wir haben im gesamten Sommer in jeder Woche ab Ostern bis zu den Osterferien 3 bis 4 Schulen oder Kindergärten auf dem Gelände. Also dann jeweils, wir können höchstens so 2 bis 3 Klassen auf einmal bedienen. Mehr schaffen wir nicht. Und im Winter sind wir in den Emder Schulen mit einem Programm, das heißt Energiesparen an Schulen. Und da sind wir in den Klassen eben mehrfach, 4-mal, damit die Kinder auch das, was wir vermitteln wollen, nicht nur sozusagen als Einmaldosis erhalten, sondern das ist so ein aufeinander aufbauendes Programm, was auch von der 2. bis zur 4. mittlerweile sogar bis zur 6. Klasse reicht. Ansonsten haben wir ja diese großen Feste. Du hast schon gesagt, wir haben ein tolles neues Fest im Übrigen. Wir haben es jetzt zum 2. Mal im letzten Jahr gemacht, ein Weinfest mit ganz großartiger Unterstützung von fast 100 Ehrenamtlichen aus den ostfriesischen Serviceclubs auf die Beine gestellt. Da hatten wir beim ersten Fest, ich glaube, über 3.000 Gäste. Letztes Jahr war es weniger, es war ein bisschen frisch und es haben sich viele Veranstaltungen hier Konkurrenz gemacht, da waren wir, glaube ich, 1.500. Aber ansonsten haben wir eben unsere großen Feste zum Saisonbeginn, übrigens immer am letzten Sonntag im April und immer am letzten Sonntag im September. Und da haben wir an beiden Festen zusammen bis zu 10.000 Gäste auf dem Gelände. Wir nehmen nur sonntags Eintritt, deswegen wissen wir nicht unsere kompletten Jahreszahlen, aber wir gehen davon aus, dass wir mit allen Festen zusammen an die 20.000 Menschen jedes Jahr auf dem Gelände haben. Und das ist schon eine ganze große Menge für so eine Institution wie die unsere, von der wir auch wissen, dass immer noch nicht alle in Ostfriesland zum Beispiel, sie kennen noch nicht mal in Emden.
Finde ich auch nochmal ganz spannend, dass ihr sagt, dass das absolut kostenfrei ist, anscheinend von montags bis samstags. Oder gibt es einen Ruhetag? Und gibt es einen Grund, warum ihr nicht zumindest einen kleinen Beitrag nehmt?
Als ich ins Ökowerk gekommen bin, gab es gar keinen Eintritt. Und der Gedanke war ein guter. Wir sind ja in einem Stadtteil in Emden-Borsum, der nicht zu den Bestbegütertsten in Emden zählt. Und das Ansinnen im Ökowerk war immer, die Schwelle, uns zu besuchen, soll möglichst niedrig sein. Als ich gekommen bin, haben Kinder zwischen, ich glaube, 2 und 4 Euro auch pro Kopf für so einen Vormittag bei uns bezahlt. Und ich habe relativ schnell gedacht, also ganz ohne hierher zu kommen, auch zu diesen Festen, da stellen wir ja auch selbst viel auf die Beine, laden auch viele Standpartner ein, finde ich nicht gut. Weil ich glaube auch, dass eine Bereitschaft da ist, uns zu würdigen, uns zu schätzen und auch einen kleinen Obolus zu bezahlen, was auch jeder kann. Wir haben dann mit 2 Euro angefangen. Jetzt sind wir bei 3 Euro. Ich glaube, wir dürfen auch noch ein bisschen höher gehen. Wir reden aber auch viel darüber, dass wir nicht ein Park werden wollen, der dann irgendwie 12, 15 oder 18 Euro Eintritt kostet. Ich weiß, dass sowas hier in der Region auch funktioniert, für ein bestimmtes Publikum dann. Aber wir wollen weiter auch die Möglichkeit bieten, wirklich jeder, auch älteren, alleinstehenden Dame in unserer Nachbarschaft oder auch Nachbarn, den Zugang zum Gelände zu ermöglichen. Aber wir werden jetzt in diesem Sommer auch mehr sozusagen freiwillige Kassenkästen aufstellen, weil wir denken, dass auch wenn man unter der Woche kommt, also Spendenkästen haben wir auch schon, dass die allermeisten geben auch gerne was, ne? Aber wir haben zum Beispiel einen Kindergarten mit auf dem Gelände, der nicht von uns betrieben wird. Und dann haben wir so praktische Themen gehabt, wie machen wir das denn dann, wenn wir jetzt am Anfang irgendwie Eintritt verlangen und dann muss jede Mama und jedes Kind muss sich da irgendwie morgens mit einem Chip durchzwängen. Das fanden wir nicht so günstig. Aber es ist ein Thema, was uns immer beschäftigt und wo wir immer so überlegen, ne, wo können wir hin, wo wollen wir hin, wo müssen wir auch hin, denn wir müssen ja auch darüber nachdenken, was passiert, wenn jetzt unsere Kommune, die im Moment in ziemlich großen finanziellen Schwierigkeiten ist, das vielleicht nicht mehr immer so wird leisten können. Und klar, dann müssen wir auch mehr, noch viel mehr über solche Dinge nachdenken. Aber was Susanne eben gesagt hat, also dieser Unterstützerkreis zum Beispiel jetzt Rotary Emden, schon ganz, ganz lange dabei, oder auch Lions Club Emden oder andere Clubs, das ist schon wie auf jeden Fall ein großes Fund. Und was ich auch verstärkt gemacht habe, ich bin auf Menschen einfach zugegangen. Also von ganz alleine geben auch einige, wenige. Aber wenn man fragt, geben ganz viele, viele, viele mehr. Und das müssen und tun wir auch, betreiben wir halt viel, viel stärker in den letzten Jahren.
Das ist interessant, das ist auch so unsere Erfahrung, nicht? Also es fällt uns ja manchmal schwer, um Hilfe zu bitten, also privat wie als Organisation, aber eigentlich freuen sich Menschen, wenn sie helfen können, so denn das Produkt, was sie da unterstützen, irgendwie auch ihnen sinnvoll erscheint, und das ist es natürlich bei euch unbedingt.
Ja. Ich habe noch eine ganz banale Frage. Wenn ihr so viele Apfelbäume habt, was macht ihr denn mit den ganzen Äpfeln?
Wir ernten die und wir machen daraus Apfelsaft. Das ist ein einmaliger Saft, den gibt es so nur einmal in Deutschland, weil der nämlich aus unseren ganzen verschiedenen Sorten gemischt wird. Und war übrigens auch eine geniale Idee meines Vorgängers, Detlef Stang, der war 16 Jahre Geschäftsführer und der hat eine Mosterei, nennen wir das immer, gekauft, eine mobile in Baden-Württemberg. Das ist im Grunde, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Anhänger, ein LKW-Anhänger, ein kleiner, und da steht eine Saftpresse drauf. Und wir haben zwei Mitarbeiter, die auch schon ganz lange bei uns sind, die wurden da eingewiesen und eingeführt. Das ist nicht so ganz trivial. Ist jetzt nicht einfach oben die Äpfel reinstecken und unten kommt der Saft raus. Das muss auch auf eine bestimmte Art und Weise gereinigt werden und auch jedes Mal nach der Benutzung, nach dem 8-Stunden-Tag. Aber das ist ein so köstlicher Saft geworden und der ist so beliebt in Emden und darüber hinaus. Und immer bei unserem Früchtefest verkaufen wir den in so 3-Liter-Paketen, die auch seit Jahren schon gleich aussehen. Und da verkaufen wir an einem Tag 600 dieser Pakete. Und wir haben auch in der Zeit, als wir in der Corona-Pandemie dieses Fest nicht veranstalten konnten, einen Partner in Emden gefunden, einen integrativen Betrieb, der uns die Hälfte mittlerweile abnimmt und die in Flaschen füllen lässt, in Aurich. Und das wird dann hier in Restaurants, auch von der Stadt Emden, von der Hochschule und von einigen Supermärkten verkauft. Emder Saft heißt der. Mhm. Und genau, wie du sagst, Ute, also wir könnten keine Äpfel verkaufen, denn zum Äpfel verkaufen braucht man Lagermöglichkeiten. Die Äpfel müssen dann bei einer bestimmten Temperatur und Raumbedingungen, klimatischen Bedingungen gelagert werden. Das können wir nicht, leider. Denn die Äpfel sind wirklich auch so unterschiedlich, wie man sie eben im Supermarkt nie kennenlernt, nie bekommt, weil diese Handelsäpfel ja eine bestimmte, wisst ihr selber, wie die alle aussehen im Supermarkt, und auch eine bestimmte Haltbarkeit und alles Mögliche aufweisen müssen. Aber es gibt auch Supermärkte in unserer Region, die recht viele Sorten anbieten, da freuen wir uns immer drüber. Aber das sind ja wirkliche Apfelspezialitäten, die man auch gar nicht kennt. Und wir sind als Konsumenten ja irgendwie auch immer recht, also jetzt nicht sehr vieldimensional unterwegs und kaufen eben erstmal in erster Linie das, was wir auch kennen. Aber wenn ihr zum Beispiel zum Früchtefest kommt Ende September, dann könnt ihr ganz viele Sorten probieren, die ihr bestimmt auch noch nie kennengelernt habt. Auch die Namen sind sehr klangvoll und das macht einfach richtig Freude. Es ist auch für Kinder, aber auch für Erwachsene ist es so eine ganz ansprechender, so ein Naturraum, ganz ansprechender Naturraum.
Also wir haben vernommen, es wäre noch Luft nach oben, also so eine Lagerkühllagerhalle oder nehme ich mal an, dass es irgendwie gekühlt sein muss und dunkel sein muss oder so, um Äpfel zu lagern, wäre für euch noch eine Bereicherung.
Ich glaube, es wäre sicherlich toll, wenn wir Partner hätten, die das vielleicht mal ausprobieren wollten. Also wir können das auf dem eigenen Gelände nicht realisieren, aber es wäre wirklich eine Apfelspezialitätenhandlung, könnte man aufbauen, wenn man ein Publikum dafür findet, was dann auch bereit ist, das zu bezahlen. Wir ernten das ja auch alles von Hand. Na, wir haben nicht die Erntemaschinen, die ihr vielleicht kennt aus dem alten Land oder sowas, die dann so die Bäume abrütteln und wer weiß, also das ist eine tolle Idee. Aber auch der Saft geht eben wirklich richtig gut und ist ja auch lange, sehr lange haltbar. Der ist so vakuumiert und zu einer bestimmten Temperatur erhitzt, dass du den im Grunde viele Monate, sehr viele Monate, bis zu 1 bis 2 Jahren, wenn du ihn nicht öffnest, aufbewahren kannst.
Ja, vielleicht nochmal ein ganz Zonta, wir kümmern uns ja um die Belange von Frauen und Mädchen und ich glaube auch dieses Thema liegt dir persönlich sehr am Herzen. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, so ein Mut machen, so den eigenen Weg, den eigenen beruflichen Weg zu finden, die eigenen Stärken zu entdecken und sie einzusetzen. Und ich merke ja, mit wie viel Freude du das tust, was du tust. Und das ist wahrscheinlich deswegen, weil du genau deine Talente da einsetzen kannst. Du hast uns geschrieben, dass du eigentlich in der Vergangenheit nur positive Erfahrungen gemacht hast, selbst in diesem juristischen Bereich mit männlichen Vorgesetzten. Und dass auch so dein Ehemann ja offen ist für eine berufstätige Frau, die viel unterwegs ist und so weiter. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen zu dem Thema.
Ich nehme es jetzt so wahr, ich bin jetzt 50 Jahre, dass ich da sehr viel Glück gehabt habe. Manchmal sind das ja auch Zufälle, auf wen trifft man da so? Ich weiß zum Beispiel, dass ich mich durch meinen Doktorvater, der war an der Uni Frankfurt-Oder, sowas von bestärkt gefühlt habe, der hatte ja nun ganz viele promovierende junge Juristinnen wie Juristen und der hat eine Sprache gefunden. Sie schaffen das und sie machen das und machen sie weiter und geben sie Gas. Also das war immer so, so positiv. Das hat mir so gut getan, weil ich mich durch diese auch ehrlich gesagt nicht besonders tollen Noten, zum Beispiel im ersten Staatsexamen, auch so demotiviert gefühlt habe und dachte, kann ich das denn überhaupt und so. Und so habe ich immer, also auch im DIHK hatten wir einen Superchef, wir waren ein gemischtes Team. Auch hier in der IHK in Emden mit Jan Amelsberg. Ich habe da so viel positive Bestärkung immer bekommen. Und das war für mich wichtig, weil ich mir viele Sachen einfach nicht so zugetraut habe. Ich dachte häufig, ich bin nicht gut genug dafür oder und zum Beispiel Jura habe ich einfach nicht begriffen und dachte, wie kann das sein und womit kann ich mich denn jetzt irgendwie so präsentieren, war ganz viele Jahre meines auch Erwachsenenlebens da echt sehr unsicher und das hat mir geholfen. So, und genau, ich bin ja hierher gezogen und mein Mann hat das Unternehmen seiner Mutter übernommen, was aus ihrer Familie kommt und sie hat unheimlich lange alleine als Geschäftsführerin das geführt und ich habe ja am Anfang hier gar nichts gemacht. Ich war Mama eines kleinen Kindes, ich war ein Jahr alt und habe aber damit gehadert. Ich wollte was machen. Ich brauchte etwas für meinen Kopf. Und ich habe dann am Anfang noch vom DIHK in Berlin eine Aufgabe bekommen, angeboten bekommen, so, Katharina, willst du noch weiter was für uns tun? Und das bedeutete zum Beispiel, dass ich ganz oft nach Berlin fahren musste. Unser Sohn war da 1¾. Und da hat meine Schwiegermutter zum Beispiel, die war ja dann aus dem Beruf raus, mir sowas von unter die Arme gegriffen. Die hat hier wirklich nachmittagsweise, tageweise unseren Sohn übernommen. Und unser Sohn ist sehr früh hier in die eine der ersten Krippen in Emden gegangen. Das war in Emden eine kleine Sensation, dass hier Einjährige oder Anderthalbjährige in eine Krippe gegangen sind. Und so habe ich, glaube ich, an vielen Punkten einfach Glück gehabt, dass ich da so Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt habe, die mir einfach sehr geholfen haben. Und das Ökowerk-Angebot, das ist ja, oder mein Schritt dahin, das ist ja wirklich auch wie aus dem heiteren Himmel gekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da nicht so viel drüber nachgedacht habe, wie kriegen wir das eigentlich hin? Ich fand das einfach so attraktiv und ich bin da einfach reingesprungen. Und dann haben wir über die Jahre das hinbekommen. Aber das weiß auch jeder, der, also wenn beide vollberufstätig sind, das ist echt eine reine logistische und Organisationsaufgabe. Und da haben wir eben, ja, über Familie, also unsere beiden Omas haben geholfen, aber auch haben wir uns hier Hilfe gesucht, das eben geschafft. Aber das geht, glaube ich, auch nicht anders. Es geht nicht anders. Und es ist dann auch ein Teil, ja.
Es ist auch eine Frage des Denkens und der Haltung. Ja, also es ist natürlich nicht einfach, aber ich finde diese Geschichte so ganz interessant, ne, dass deine Schwiegermutter selber ein Unternehmen geführt hat und damit natürlich wahrscheinlich bei deinem Mann auch ein bestimmtes Rollenbild herrscht, dass das dann irgendwie möglich macht. Und das, finde ich, ist so eine mutmachende Geschichte, trotz aller logistischer, sicherlich Herausforderungen, aber das ist am Ende mit dem Wollen und mit dem Zutrauen beginnt und dass man es dann auch schaffen kann. Das finde ich eine schöne Geschichte, die ich gerne nochmal wollte, dass du sie teilst.
Ja, das ist so. Das ist so. Und ich bin dankbar dafür bis heute. Und ich empfinde es jetzt nicht so, dass ich in Ostfriesland irgendwie anders behandelt werde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht in den 80ern oder 90ern noch nicht so war und dass man da auch als Frau ganz schön Bandagen anlegen musste, um das zu schaffen.
Ja, ich glaube, du hast uns das Ökowerk sehr, sehr sympathisch und schön nahegebracht und ich würde alle ermutigen, sich das mal anzusehen an einem Sonntag. oder aber auch an einem Wochentag. Das ist wirklich ein Erlebnis und wirklich ein ganz, ganz schöner Tag, den man dann bei euch verbringen kann. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, Katharina, und weiterhin ganz viel Erfolg, insbesondere für die Weiterentwicklung, aber vor allen Dingen auch für die Finanzierung dieses tollen Projekts.
Ganz vielen Dank, liebe Susanne, liebe Ute, für die Einladung und für das Gespräch. Am liebsten würde ich das jetzt gerne noch mit euch fortsetzen bei einer Tasse Tee. Aber das machen wir nochmal bei einer anderen Gelegenheit.
Ganz sicher.
Das machen wir.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne. Bis bald.
Tschüss.